Gewohnte Dinge vermisst man erst, wenn man sie nicht mehr hat. Zumindest ist es bei mir so. Und ich habe die gute Qualität und das Zuhause-Sein von Sergei Lochthofen vermisst jeden Montag. Aber jetzt ist er endlich wieder zu Hause im heimischen Erfurt und hört sich wunderbar an. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie auch und wünsche natürlich unseren Zuhörern eine erfolgreiche Woche.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und Sie hatten die letzten Wochen ja viel zu tun, waren unterwegs, waren in Berlin. Sie haben eine Aufzeichnung eines Interviews mit Angela Merkel mitgesehen. Sie waren in der großen Stadt. War es denn aufregend?
Mittel. Ich kenne ja Frau Merkel doch etwas länger noch aus den Zeiten, wo sie gar kein Ministeramt hatte. Mich hat es nur einfach interessiert, atmosphärisch. Also, und der Phoenix hatte gebeten, ja, ein paar Gäste, wo man der Meinung ist, die sind wichtig. Friede Springer war da einen Tag vor ihrem Geburtstag. Also es war so eine gemischte, lüstere Truppe. Ich würde mal sagen, es hat sich vieles bestätigt. Also die Merkel ist sehr routiniert, macht das ja nicht zum ersten Mal. In sich ruhend, professionell, da muss man aufpassen, ob man seine Leute so motivieren kann. Also da ist noch ein bisschen was zu tun, gar keine Frage. Aber mich hat die Mimik vor allem interessiert. Das ist ja ein Unterschied, ob man das im Fernsehen sieht. Mhm. Da scheinen die Leute auch von den ganzen Proportionen von allem ganz anders. Der Putin ist ja im realen Leben fast ein Zwerg. Aber wenn die dann auf gleicher Größe vor der Kamera alle stehen, dann kommen die einem alle so groß vor. Also es ist schon mal ganz gut, wenn man das im Original erlebt.
Mhm. Eine traurige Gewohnheit ist es auch geworden, dass wir uns über Terror und über Terroranschläge unterhalten und über die Hysterie danach, über die Trauer und die mediale Berichterstattung, die ja manchmal auch ein Trauerspiel ist, oder?
Ja, ich verstehe die Emotionen. Es sind ja auch schreckliche Dinge, die da passieren. Auch die Dimension dessen ist ja hin und wieder auch von der Größenordnung, dass man auch gar nicht, sagen wir, das viel kleiner machen kann. Aber Sie haben schon recht, darüber haben wir uns wiederholt unterhalten. Das betrifft ja auch andere Ereignisse, dass man nicht übertreiben sollte, dass man bei einer dünnen Faktenlage nicht ganze Sendungen füllen sollte, nur mit Blabla dazu. Es ist schrecklich genug, was da passiert und wie es aussieht, wird uns dieses Thema ja noch ein Stück begleiten. Vor allem, weil auch der IS in Syrien, im Irak auf dem Rückzug ist. Das heißt, das bricht gerade zusammen, dieses ominöse Kalifat. Und dann wird man natürlich versuchen, im Westen, wo es nur geht, dafür zu sorgen, vor allem zu animieren, dass Terroranschläge passieren, um zu zeigen, dass man noch da ist. Insofern vermute ich sogar, dass die Gefahr, dass so etwas passiert in Europa, aber auch darüber hinaus, gestiegen ist. Ich hoffe, die Professionalität der Behörden steigt auch.
Und auch die Diskussion darum, viele saugen ja dann Honig draus, ob das nun die Sicherheitsdiskussion ist oder extremistische Parteien und Organisationen. Das heißt, jeder versucht da irgendwas rauszuziehen?
Na, das ist der Missbrauch solcher Ereignisse auch für politische Zwecke ist ja nun nichts Neues. Natürlich, wenn es wie bei uns gerade in den Wahlkampf hineingeht, spielt das Thema Migration wieder eine Rolle. Aber ich glaube, das Publikum ist auch etwas nüchterner geworden und etwas überlegter. Das heißt, es gelingt nicht mehr so schnell, Emotionen an dieser Stelle zu kochen. Mich hat es natürlich sehr betroffen, was da in Barcelona passiert ist. Vor Jahren bin ich mal dort gewesen, im Sommer, und habe mir das wirklich reizende Picasso-Museum, was die dort haben, angesehen. Bin dann danach aus dem Parkhaus rausgefahren mit dem Auto. Im Übrigen zwei Japaner mir hinterher, auch mit dem Auto. Und wir sind mitten auf dieser Promenade gelandet.
Das war am späten
Nachmittag. Ja, ja. Am späten Nachmittag, voller Leute, die da flanierten, und wir fuhren so im Schritttempo mit den Leuten mit, fast einen Kilometer, um da wieder rauszukommen. Also als wir dann kamen und die Polizei uns sah, hat sie nur gelächelt und hat uns da rausgewunken. Also ich vermute, das wird dir heute nicht passieren. Also kaum würdest du da mit dem Auto auftauchen, würden sie auf dich schießen. Die Welt hat sich tatsächlich ganz schön verändert an dieser Stelle. Wir sind ja auch selbst vorsichtiger geworden, vielleicht auch unsicher geworden. Schauen Sie, wenn Sie durch Erfurt fahren, merken Sie, auf dem Domplatz stehen Betonpoiler. Machen Sie sich sofort Gedanken, nützt das was, nützt das nichts. Es gibt ja viele andere Stellen, an den Domplatz heranzufahren. Aber es ist sicher so, dass Behörden, Bürger, alle doch durch diese Ereignisse auch verändert worden sind.
Hm. Amerika, dieses Land hat sich verändert. Andererseits ist es ein sehr vielfältiges Land. Das ist nicht homogen. Man kann die Bundesstaaten nicht vergleichen. Aber dieser Präsident, der ist unvergleichlich. Und sowas hat es noch nicht gegeben, dass ein amerikanischer Präsident doch so nah an rechtsextremen Organisationen dran ist. Das ist doch unglaublich, oder?
Ja. Ja, wenn man die Geschichte nach dem Krieg sieht, gab es ja mehrere Kandidaten bei den Republikanern, die auch ziemlich in diese Richtung gingen, aber nicht mit dieser unverblümten und ja fast brutalen Art und Weise. Man findet ja zum Teil gar keine richtigen Worte mehr, wie man Donald Trump in seinem Vorgehen überhaupt noch charakterisieren soll. Es gibt ja Diskussionen, nachdem einer seiner übelsten Einflüsterer, der Bannon, jetzt weg ist, dass da eventuell etwas mehr Sachlichkeit einkehrt. Ich wage das zu bezweifeln, zumal der Mann ja da gehen musste, nicht weil er zu radikal war, da ist Donald Trump selbst mindestens genauso, sondern offensichtlich, weil er dem nicht mehr gefiel und in ein Image sich aufbaute, dieser Berater, dass er das Hirn von Donald Trump sei, sofern es sowas gibt. Das hat offensichtlich den eitlen Trump nicht gefallen, dass er so als Marionette gesteuert von einem Rechtsradikalen dasteht. Also das müsste schon Leber selber machen. Also das ist für uns alle eine gefährliche Geschichte nach wie vor. Ich erinnere, wie gesagt, noch einmal an Richard Nixon in seiner späten Phase, er war ein schwerer Alkoholiker. Und da er die Oberbefehlsgewalt hatte über die Atomwaffen, hatte man sich hinter den Kulissen der Verteidigungsminister mit seinen Generälen geeinigt, dass egal welcher Befehl kommt, er erst beim Verteidigungsminister landet, was gegen die amerikanische Verfassung ist. Also es gab schon immer mal sehr gefährliche Situationen für die Welt und Donald Trump muss man sehen, dass er tatsächlich auch irgendwo zumindest im Schach gehalten werden kann.
Das wird uns auch noch weiter beschäftigen. Air Berlin und der Wahlkampf, wenn man nach Berlin schaut, Sie haben nach Berlin geschaut, tobt ja der Wahlkampf noch heftiger als hier?
Nein, ich glaube, der Wahlkampf kann gar nicht heftig toben, weil in der Mitte sind sich die meisten bei den wichtigsten Dingen, die Zukunft Deutschlands anbelangt, eigentlich einig. Das heißt, es geht um Nuancen, wie kann man das machen, wie kann man es nicht machen, also SPD und Union ohnehin, aber auch die Grünen möchten ja gerne in Regierungsverantwortung, auch selbst in einer Dreierkonstellation, vielleicht mit der FDP noch dazu. Da gibt es bei jeder Partei so die Hobbys, selbst bei der Linken, aber der Großteil dessen, was man so vernünftigerweise machen kann, ist eigentlich klar. Insofern, sage ich mal, kann man nicht erwarten, wenn da nicht jetzt persönliche Ausfälle irgendwie stattfinden, aber da sind die Temperamente nicht danach. Und Angela Merkel reagiert ja wie eine Teflonpfanne, also an ihr perlt ja vieles ab, also sie versteht schon sehr genau im richtigen Moment, im Augenblick das Richtige zu tun. Natürlich ist so ein Wahlkampf ein paar Wochen noch hin, da kann immer was passieren. Sehen Sie, diese Air-Berlin-Geschichte war schon symptomatisch, sofort kam ein Kredit. Und das Ganze wurde sofort eingedämmt und beruhigt. Natürlich, wenn man das nicht gemacht hätte und auf den Flughäfen in der Welt säßen dann deutsche Touristen, die dann versorgt werden müssten, 3-4 Tage lang wäre das dann in den Nachrichten. Das kann einen natürlich schon ganz schön den Wahlkampf verhageln. Also das heißt, man reagiert inzwischen sehr, sehr professionell auf solche Dinge und sehr schnell. Das war nicht immer so in der Geschichte, denken Sie dran, die Finanzkrise damals, die uns alle so erschüttert hat, 2008, 2009, ist ja ausgelöst worden dadurch, dass in Amerika man dachte, ja, die Lehman Brothers Bank, die kann man auch mal pleite gehen lassen und da setzte sich eine Kettenreaktion in Gang, die uns alle wirklich sehr schwer getroffen hat. Also das möchte man schon heute vermeiden und das war mit einem deutliches Zeichen dafür, dass man sehr professionell diese Dinge handelt.
Etwas spannender ist es in Thüringen, wie ich finde, die Kreis- und Gebietsreform ist nicht beerdigt, sie ist verschoben, aber irgendwie doch, wer weiß es auch schon, wie das jetzt werden kann. Das ist ein Zeitplan, der über die nächste Wahl hinaus reicht und dazu kann man ja dann im Grunde wenig sagen. Wie ist denn Ihre Einschätzung zu den aktuellen Plänen zur Kreis- und Gebietsreform?
Naja, das hatten wir ja schon voraus geahnt, dass da ein Schnitt kommt. Die einen sagen tot, nicht tot. Das ist natürlich in der Substanz so, dass das, was sich die Regierung da rot-rot-grün vorgenommen hatten, für diese Legislaturperiode da nicht mehr kommt. Also es werden Halbgeschichten veranstaltet. Das ist so eine Art Zombie, wie man sie heute in Horrorfilmen gerne sieht. Das heißt, ein ungeliebtes Ding, was da weggeschoben worden ist. Interessant ist, heute soll ja noch die Personalie eines Staatssekretärs entschieden werden, der möglicherweise da federführend noch die Reste wegräumt. Im Gespräch ist ja der jetzige Landrat von Mühlhausen, dem Unstrut-Einig-Kreis, Herr Zanker, also eine denkbar merkwürdige Personalentscheidung. Ich kenne ihn noch aus meiner Arbeit heraus, abgesehen davon, dass er natürlich vor allem damit aufgefallen ist, dass man den Landkreis seinerzeit unter Kuratel gestellt hat und seine Finanzgeschichten durch einen Außenstehenden hat erledigen lassen. Das heißt also, es ist mit Sicherheit kein gutes Beispiel für besonders schlaues Management. Ich hatte die persönliche Begegnung, da hat er um einen Termin gebeten, kam nach Erfurt in die Redaktion und wollte das Absetzen eines Lokalchefs in Mühlhausen durchsetzen, eines honorigen Kollegen, der, sag ich mal, weder durch extreme Berichterstattung durch oder auch was anderes auffiel. Das heißt, der Landrat war nur sauer, dass das, was er so gerne in der Zeitung gelesen hat, so nicht stand. Also der Kollege hat sehr vernünftig seine Arbeit gemacht und er hat versucht, auf mich sozusagen einzuwirken, dass ich das auch mache. Das habe ich natürlich zurückgewiesen und am Ende musste ich ihn noch einmal erklären, wie Zeitung heutzutage existiert, denn er wollte nicht begreifen, dass außer dem Lokalchef niemand anderes die Beiträge noch liest dann am Ende, ja. Das heißt, dass der Chefredakteur auch nicht jeden Beitrag abzeichnet und er als Landrat auch das nicht nochmal lesen darf, ja. Das heißt also eine vordemokratische Auffassung von dem, was da passieren sollte. Also ich will nur sagen, ich kann sein, er hat in den Jahren noch ein bisschen dazugelernt, hat er inzwischen auch graue Haare, denke ich mal. Aber ich würde mal sagen, Managementqualitäten konnte ich da nicht gerade erkennen und das, was die hier brauchen im Augenblick für die letzten 2 Jahre bei dem Thema ist doch jemand, der sehr frühzeitig vernünftig die Dinge macht und die möglichen Widerstände rechtzeitig, bevor sie sich aufblasen, die Luft aus ihnen rauslässt.
Wir sind schon über die Zeit, aber müssen trotzdem nochmal 2 Worte über Erdogan verlieren. Was er da jetzt geliefert hat, das hat eine neue Qualität, sagt der deutsche Außenminister. Hat es das wirklich?
Nein, ich glaube, das, was im Inneren des Landes passiert, das ist ein kalter Putsch im Prinzip. Der Mann ist außer Kontrolle, kommt dazu. Ein bisschen so Donald Trump für Arme. Auch die Wortwahl als Antwort auf Gabriel. Also wer ist dieser Mann, dass er sich an den türkischen Präsidenten wendet? Also wirklich aufgeblasenes Zeug. Er glaubt inzwischen wirklich, er ist ein Sultan offensichtlich. Aber mit dem Nachteil natürlich, dass so ein großes, wichtiges Land wie die Türkei in einem Zustand versinkt, der tatsächlich es uns sehr, sehr schwer macht, überhaupt noch miteinander was zu machen. Die Geschichte mit dem deutschen Schriftsteller, der da auf die Fahndungsliste des Interpol geraten ist, das ist ein Skandal. Da müssen alle Listen durchgesehen werden, denn die Türken werden versuchen, auch andere Leute da drauf zu bringen, um auf diese Art und Weise natürlich zuzuspitzen, Krawall zu machen. Erdogan ist in einer sehr schlechten Situation. Die Wirtschaft geht runter. Das war ja sein großer Verdienst, warum er so anerkannt ist in der Türkei. Er hatte seinerzeit aus einer Krisensituation das Land hochgebracht. Aber inzwischen versenkt er es wieder in der Krise. Die wirtschaftliche Entwicklung ist schlecht und unter diesen Umständen wird es ja auch noch schlechter werden. Das heißt, die Beziehungen zu Westeuropa, zu Deutschland speziell, werden sich komplizieren. Wir sind der wichtigste Wirtschaftspartner. Also er will, wie das so bei sturen älteren Herren manchmal der Fall ist, sich durchsetzen. Das ist sehr zum Nachteil der Türken, die hier leben, die Türken, die in der Türkei leben. Das wird nicht gut ausgehen.
Sagt Sergi Lochthofen im Espresso-Plausch. Ich danke Ihnen fürs Gespräch und bis nächste Woche. Tschüss.
Ja, wir hören uns.
Ciao.